Das Kölner Corona-Update.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Freitag, der 5. Juni. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir werfen heute zusammen einen Blick auf die vergangene Woche in Köln und darauf, wie der erste FC Köln bisher mit der Corona-Krise umgegangen ist. Wir beschäftigen uns mit einem besonderen Ferienprogramm für Kinder und wir stellen euch zwei Künstler vor, die sich vorgenommen haben, von Köln nach Berlin zu wandern, um so auf die Krise in der Live-Entertainment-Branche aufmerksam zu machen. Jetzt aber, wie immer an dieser Stelle, die wichtigsten Meldungen der Woche im Schnelldurchlauf mit Katrin Ude.
Hallo und guten Abend. Aktuell sind bei uns in Köln noch 39 Menschen am Coronavirus erkrankt. Stand Freitag, 15.30 Uhr, gibt es auf dem Stadtgebiet den insgesamt 2.495. bestätigten Coronavirus-Fall. Das hat die Stadt in ihrem täglichen Update mitgeteilt. Demnach befinden sich derzeit noch 11 Kölnerinnen und Kölner in stationärer Quarantäne im Krankenhaus. Davon liegen 4 auf der Intensivstation. Und jetzt blicken wir zusammen auf die wichtigsten Meldungen dieser Woche. Bis zu 20% der Restaurants in Köln überlegen, schon wieder zu schließen, weil die Gäste ausbleiben. Das schätzt der Hotel- und Gaststättenverband. Daran werde auch das neue Konjunkturpaket der Bundesregierung nicht viel ändern. Bei der Stadt hingegen freut man sich aber über die Unterstützung vom Bund. Und auch bei der Kölner IHK kommt das Paket gut an. Es werde vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor der Pleite schützen. Die Große Koalition hatte sich auf ein Konjunkturpaket in Höhe von rund 130 Milliarden Euro geeinigt, um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Gang zu bringen. Ein Drittel der Kölner Arbeitnehmer ist wegen der Corona-Pandemie in Kurzarbeit. Das hat die Agentur für Arbeit mit ihren aktuellen Zahlen für den Monat Mai bekannt gegeben. Fast 183.000 Kölner, vor allem aus der Gastronomie, Tourismus und der Dienstleistungsbranche, sind betroffen. Insgesamt hat sich die Lage auf dem Kölner Arbeitsmarkt im Mai aber wieder etwas beruhigt. Die Zahl der neuen Arbeitslosenmeldungen ist wesentlich niedriger als noch im April, sagt die Agentur. Die IHK Köln will auch weiterhin Kölner Unternehmen durch die Corona-Krise helfen. Bis Ende Mai konnte die Corona-Soforthilfe von Bund und Land beantragt werden. Jetzt ist unklar, wann die Corona-Überbrückungshilfen des Bundeswirtschaftsministeriums kommen. Die IHK will da Abhilfe schaffen. Deswegen können Kölner Unternehmer ab sofort den IHK-Service Finanzierung kontaktieren. Dort gibt es Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten. Erreichbar ist der Service der IHK unter der Nummer 0221 16 40 33 33 oder über ihk-köln.de. Statt Hotelurlaub im Ausland, Camping in Deutschland. Die Kölner Campingplätze sind durch die Reisebeschränkungen in der Corona-Krise aktuell besonders begehrt. Auf Radio Köln-Nachfrage gaben mehrere Kölner Campingplätze an, bereits bis in den Herbst fast ausgebucht zu sein. Neben der Campingbranche läuft es durch die Krise auch gut für die Kölner Fahrradgeschäfte. Viele Kölner scheinen in der Krise aufs Fahrrad umzusteigen. Außerdem verkaufen Spielzeugläden momentan besonders viele Gesellschaftsspiele und Puzzle. Der Brüsseler Platz bleibt länger als zunächst angekündigt, abends und nachts für Publikum gesperrt. Das hat die Stadt jetzt angekündigt. Bis zum 21. Juni darf sich zwischen 18 und 6 Uhr niemand in dem gesperrten Bereich aufhalten. Ausnahmen gibt es für die dortige Außengastronomie und den Spielplatz vor der Kirche. Die Stadt begründet das Betretungsverbot damit, dass sich am Brüsseler Platz in den vergangenen Wochen wiederholt größere Menschenmengen getroffen und gegen die geltende Corona-Abstandsregel verstoßen hätten. Und jetzt zu den Themen, die am Wochenende bzw. in der kommenden Woche wichtig werden. Am Samstag und Sonntag sind weitere Demonstrationen in Köln angekündigt, die sich gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung richten. Unter dem Motto „Für den Erhalt der Grundrechte, auch in Krisenzeiten“ wollen die rund 200 angemeldeten Teilnehmer auf dem Heumarkt protestieren. Die Polizei geht davon aus, dass die Demos friedlich verlaufen werden. Ab Montag können alle rund 44.000 Kinder unter 6 Jahren in unserer Stadt wieder zurück in die Kita. In den meisten Kitas wird es allerdings nur einen eingeschränkten Regelbetrieb geben. Das heißt, es wird pro Woche 10 Stunden weniger Betreuungszeit geben als im vereinbarten Rahmen. Dazu will die Stadt die Eltern weiter finanziell entlasten. Nachdem im April und Mai keine Beiträge für städtische Kitas gezahlt werden mussten, sollen im Juni und Juli nur die Hälfte der Beiträge fällig werden. Der Rat muss das aber noch final beschließen. Außerdem soll auch in den Sommerferien eine Kita-Betreuung möglich sein. Wie hoch der Bedarf ist, soll jetzt mit einer Abfrage unter den Eltern ermittelt werden. Und soweit die Meldungen der Woche bis 17 Uhr mit Katrin Ude.
Obwohl es für viele gefühlt keinen Unterschied macht, schon bald gehen die Sommerferien los. Zwar könnten viele Reisen in europäische Länder dann wieder möglich sein, doch viele müssen trotzdem auf ihren Urlaub in der Ferne verzichten. Damit die Eltern entlastet werden, gibt es für Kinder häufig Ferienprogramme. In Zeiten von Corona allerdings keine einfache Umsetzung. Verzichten müssen Eltern und Kinder aber nicht. Die Stadt Köln hat zusammen mit verschiedenen Trägern ein besonderes Ferienprogramm entwickelt. Vom Autokino mit Bobbycars über Tagesausflüge und mehr. Unser Reporter Frank Waltel stellt euch das Programm vor.
Pressetermin der Stadt und einigen Anbietern von Ferienfreizeiten in Köln. Kölns Jugenddezernent Robert Vogtsberger steht in der Mitte der Manege, umringt von Jugendlichen und jongliert. Ein Sinnbild, denn das städtische Ferienangebot in diesem Sommer hat die Macher vor besondere Herausforderungen gestellt.
An dieser Stelle schon mal mein ganz herzlicher Dank für das tolle Engagement von den Trägern der Freien Jugendhilfe, von den Jugendverbänden, den Pfarrgemeinden, den Wohlfahrtsverbänden, aber auch den Sportvereinen, die allesamt dazu beitragen, dass wir auch in dieser herausfordernden Zeit ein wirklich ansprechendes und auch vielfältiges Angebot auf die Beine gestellt haben. Fedel, Ferien, Fez, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. In diesem Ferienprogramm sind aktuell fast 100 Maßnahmen berücksichtigt und weitere werden sicherlich auch noch folgen. Also der Rückmeldeprozess an der Stelle dauert auch weiterhin an. Und auf dieser Online-Seite hat man dann auch die Möglichkeit, unterschiedliche Kriterien anzulegen, also entweder kann ich die Wohnortnähe angeben, ich kann angeben, für welchen Zeitraum ich dieses Ferienangebot nutzen möchte oder in welchem Zeitraum und ob ich zum Beispiel kostenlose Angebote wünsche oder Angebote, die dann eine gewisse Bezahlung erforderlich machen. Also insgesamt, glaube ich, ist nochmal wichtig zu betonen und nochmal der Dank auszusprechen, vor allen Dingen an die Partner an dieser Stelle, dass es uns gelungen ist, trotz oder wegen Corona ein gutes Ferienprogramm auf den Weg zu bringen, um einfach auch hier wieder als Stadt und als Vielfalt Trägerlandschaft hier ein verbindliches Angebot zu machen, was sicherlich für die Familien eine gute Entlastung auch in den Ferien darstellen soll.
Fedel, Ferien, Fez. Diese Überschrift gilt es sich also zu merken. So heißt dieses gemeinsame Ferienprogramm von Stadt und den vielen Trägern wie dem Ferienhilfswerk. Ab sofort könnt ihr euch dafür diese rund 100 Angebote anmelden. Es gibt was in jeder der 6 Sommerferienwochen. Allerdings geht das Anmelden in diesem Jahr nur online wegen Corona.
Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist es an der Stelle, ein Gesamtangebot in den Sommer- und auch den Herbstferien zu machen, anzubieten mit der größtmöglichen Anzahl an Betreuungsplätzen. Und die wollen wir natürlich auch verbindlich für die Eltern und für die Familien zur Verfügung stellen. Immer natürlich unter dem Aspekt Hygienevorschriften, Abstandsvorschriften müssen nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung natürlich eingehalten werden.
Anders als sonst gibt es weder große Zeltlager noch Angebote, zu denen ihr einfach hingehen könnt. Was es aber gibt, reicht von Zirkuswerkstatt mit persönlich desinfizierten Ausrüstungsrucksack über Autokino mit Bobbycar oder Tagesausflüge. Die Angebote des Ferienhilfswerks haben dabei eine besondere Ausrichtung, sagt Ulrich Bergmann vom Paritätischen Köln.
Sie sollen Kindern Ferien ermöglichen, die zum Teil eben nicht in der Regel mit ihren Eltern in Urlaub fahren können. Und sie sollen auf der anderen Seite auch Eltern entlasten, die berufstätig sind. Und deswegen haben die Angebote des Ferienhilfswerks immer die Besonderheit, dass es ganztägige Maßnahmen sind, die mit Verpflegung versehen sind und mindestens eine Woche dauern. Also das ist erstmal so das Setting vom Ferienhilfswerk. Und ich hätte vor 4 Wochen nicht zu hoffen gewagt, dass wir mit so einem Ergebnis heute hier stehen würden. Sie können sich vorstellen, dass das also einen enormen organisatorischen und verwaltungstechnischen Aufwand bedeutet hat, das jetzt auf die aktuellen Bedingungen umzustricken. Das heißt, Sie müssen jetzt Ferienmaßnahmen, die normalerweise so eine große Stadtranderholungsmaßnahme, die sind so mit Teilnehmerzahlen von 30, 80 bis zu 500 Kindern. Und das ist immer ein offenes Setting. Ne? Das ist ein trubeliges Spiel, was dann irgendwie offen und auch draußen und mit Ausflügen in Freibäder und so weiter verbunden ist. All das geht in dieser Form auch nach dem Stand heute nicht. Das heißt, alle Träger waren gehalten, komplett neu zu konzeptionieren mit entsprechenden Hygienekonzepten die Maßnahmen zu versehen, sodass also ein Teil eben auch bedeutet, wir haben nicht dieses übliche offene Setting, sondern es werden die Maßnahmen stattfinden in festen Gruppen, in Zehnergruppen, die sich auch nicht durchmischen und die auch einen festen Betreuerstamm immer haben.
Das macht es aufwendiger, anspruchsvoller, aber auch abwechslungsreicher.
Die Palette ist bunt. Sie sind hier heute beim Lino Lacchinelli, der für Zirkus unter anderem ja ganz besonders steht. Zirkus wird viele Maßnahmen auch mit prägen, die wir haben. Wir haben hier bei uns im Paritätischen unter anderem auch die Jugendfarm Wilhelmshof, wo besonders der Naturaspekt und die Arbeit mit Tieren und so weiter im Vordergrund steht. Wir haben inklusive Maßnahmen in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt, inklusive Angebote für Kinder mit Handicap und Jugendliche mit Handicaps. Da habe ich besonders herausragend das Jugendhaus Sürth, das dort ein sehr breites, inklusives Angebot macht oder eben auch ein klassisches Angebot der typischen Stadtranderholung in Porz im Engelshof. Also so verteilt sich das auch einerseits regional über die Stadtlandschaft, aber auch inhaltlich.
Im Jugendhaus Lino Lacchinelli wird sich viel um selbstgemachten Zirkus drehen. Der beliebte große Außenpool wird in diesem Sommer aber wegen Corona nicht aufgebaut. Abkühlung wird es trotzdem geben, verspricht Geschäftsführer Hans-Josef Sachsler, inklusive Mindestabstand.
Es wird viele Rasensprenger auf dieser Fläche geben und es wird Felder geben, in denen man sich beregnen lassen kann.
Beregnungsfelder, Autokino mit Bobby Cars. Not macht in Zeiten von Corona auch bei den Ferienprogrammen erfinderisch. Anmelden geht also nur online auf den Seiten der Stadt Köln, www.stadt-köln.de, und dann einfach klicken auf, ihr habt es euch gemerkt, Fedel Ferien Feds.
Der Ball in der Fußball-Bundesliga rollt wieder. Für Fans und Vereine Grund zur Freude. Beim FC-Präsidenten Werner Wolf und Vize Eckhard Sauren hat die Corona-Krise aber auch für die ein oder andere schlaflose Nacht gesorgt. Über die Verantwortung eines Fußballvereins in Krisenzeiten, Solidarität zwischen Mannschaft und Fans und die Entscheidung der DFL, die Bundesliga fortzusetzen, darüber hat unser FC-Reporter Guido Ostrowski mit den beiden gesprochen.
Herr Wolf, Herr Sauren, bewegte Zeiten im Moment. Es hat sich viel getan in den letzten Wochen oder sogar Monaten. Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben weitestgehend lahmgelegt, auch das wirtschaftliche Leben. Wenn Sie jetzt mal so zurückblicken auf diese Zeit, wie schwierig war es unter diesen speziellen Bedingungen, einen Verein wie den 1. FC Köln zu führen, sprich trotz sozialer Distanz doch irgendwo möglichst nah dran zu bleiben an den Mitarbeitern, an den Fans, an den Sponsoren?
Ja, natürlich schwieriger wie in normalen Zeiten, in Anführungsstrichen, aber mit Hilfe der modernen Technik hat es sich eigentlich gut darstellen lassen. Wir haben also über Videokonferenzen in der Regel gearbeitet. Wir haben ja auch eine Konferenz mit den Mitgliedern veranstaltet, wo in der Spitze über 1000 Menschen uns zugehört haben, beziehungsweise auch Fragen stellen konnten, zwar nicht live, aber so, dass sie uns zugetragen wurden und wir die beantworten konnten. Insofern glaube ich, die Seite des Geschäftes haben wir sehr gut hinbekommen.
Stichwort Solidarität, dann gehe ich gerne nochmal drauf ein. Man sagt ja immer so schön, in der Krise zeigt sich, wie groß der Zusammenhalt tatsächlich ist in einer Gesellschaft, aber auch eben in einem Verein. Das heißt, wie vereint haben Sie den Verein bislang in dieser Krise erlebt?
Direkte Antwort: sehr. Die Menschen sind auf uns zugekommen. Wir mussten gar nicht so sehr rennen und um Hilfe bitten, sondern es gab jede Menge Angebote, uns zu helfen. Wir haben uns ja dann entschieden, im Wesentlichen in zwei Aktivitäten auf die Gesellschaft zuzugehen, für die wir verantwortlich sind. Wir haben die Tafeln versucht zu stärken, die hier und da eben Stellen hätten schließen müssen. Und das ist mit sehr viel Hilfe auch unserer Mitglieder passiert. Und wir haben entschieden, uns um die Obdachlosen zu kümmern, weil es denen besonders schlecht geht in so einer Phase, in so einer Krise.
Also man kann sagen, man hat in dieser Phase gemerkt, dass ein Fußballverein ohne Fußball auch eine enorme Verantwortung hat. Und da gibt es viele Projekte, der Werner hat es angesprochen, die man an der Stelle dann unterstützen und gewinnbringend für die Gemeinschaft dann einbringen kann. Das haben wir getan und es war nicht weniger Arbeit ohne Fußball, sondern am Ende sogar mehr, weil man sich natürlich vielschichtig auf die verschiedenen Möglichkeiten hat einstellen müssen. Aber die Herausforderung hat auch sehr viel Freude gemacht, weil genau wirklich alle auch im Geißbockheim da zusammengehalten haben. Man hat da jederzeit an einem Strang gezogen und so konnte man die Herausforderung bisher gut bewältigen, aber es steht ja möglicherweise noch einiges auch bevor.
Inzwischen rollt der Ball wieder. Bis es soweit gekommen ist, bis zu diesem Restart, war aber ja lange nicht klar, wie geht es weiter mit der Bundesliga und mit den Bundesliga-Vereinen. Und es war von Existenznöten die Rede. Hat diese Krise auch für so manche schlaflose Nacht gesorgt bei Ihnen? Wie groß waren die Sorgen um den ersten FC Köln?
Die waren groß und sind immer noch groß, weil wir ja auch alle nicht in die Zukunft blicken können. Also es ist gelungen, Gott sei Dank, muss man sagen, dass diese Saison zu Ende gespielt werden kann. Man hat viel über uns geredet, wenig mit uns. Insofern hängen wir so ein bisschen an den Entscheidungen der Politik und das wird auch die Zukunft betreffen. Und natürlich fehlt eine Menge Geld, wenn keine Zuschauer im Stadion sind. Mal abgesehen davon, dass es überhaupt keinen Spaß macht, bei Geisterspielen anwesend zu sein. Diese Situation müssen wir managen und das macht, um Ihre Frage direkt zu beantworten, die eine oder andere schlaflose Nacht.
Also ich schlafe zum Rücken relativ gut, aber ich will damit die Herausforderung nicht kleiner reden. Und der entscheidende Punkt ist tatsächlich ja, wie geht es dann in der nächsten Saison weiter? Das weiß man nicht. Da muss man mit verschiedenen Szenarien dann planen und davon verschiedene Maßnahmenkataloge erarbeiten, die man dann, je nachdem, mit welchen Szenarien man zu rechnen hat, die dann versuchen muss, zu bewerkstelligen.
Bei allen Schwierigkeiten, die diese Krise bislang mit sich gebracht hat, erkennen Sie auch Chancen in der Krise, speziell jetzt auch für den ersten FC Köln?
Ja, Chancen liegen aus meiner Sicht vor allen Dingen da, dass man den Anlass hat, das ein oder andere zu überdenken, was man bis gestern noch als selbstverständlich angesehen hat.
Heißt, also wenn wir die Corona-Krise jetzt mal mit einem heftigen Gewitter vergleichen, gehen Sie davon aus, dass wenn das Gewitter abgezogen ist, nicht gleich wieder die Sonne scheint, sondern sich nachhaltig die Fußballwelt verändern wird?
Dass ein Gewitter auch reinigend wirkt. Ich würde hoffen, dass an der einen oder anderen Stelle man diese Krise zum Anlass nimmt, darüber nachzudenken, wie wir Dinge, die als Autonormalverbraucher als deutlich übertrieben wahrnimmt, wo uns vorgeworfen wird, der Fußball ist ein Stück weit abgehoben, dass wir genau über die Dinge nachdenken und uns überlegen, wie können wir darauf antworten und wie können wir das positiv verändern.
Und der FC ist ja ohnehin ein Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, dass er ohne Investoren auskommen möchte.
Also in einer Krise geht es natürlich darum, dass man keine großen Fehler macht und dass man versucht, die Herausforderung so gut wie möglich zu meistern. Denn diese Herausforderung haben ja im Grunde genommen alle Vereine an der Stelle. Das heißt, wenn man relativ betrachtet, das gut managt, einen guten Job macht, dann hat man durchaus auch die Möglichkeit, da ohnehin Zunahme von Sponsoren dem Vereinsgedanken treu zu bleiben. Das hat ja den großen Vorteil, dass man komplett unabhängig ist und kompletter Herr im eigenen Hause ist und man auch sehr langfristig strategisch dann die eine oder andere Entscheidung an der Stelle fällen kann. Von daher stehen wir auch in der Corona-Krise dazu, dass wir mit allen Möglichkeiten investorenfrei bleiben wollen.
Und dann gucken wir auf den Ist-Zustand, der Restart der Bundesliga. 4 Spieltage sind inzwischen rum und es ist ja im Vorfeld viel diskutiert worden. Es gab auch sehr, sehr viele kritische Stimmen, die dem Fußball da wieder eine Sonderrolle zugeschoben haben. Ja, wenn Sie diese ersten 4 Spieltage jetzt nochmal Revue passieren lassen, war es die richtige Entscheidung, wieder zu spielen? Ist das medizinische Konzept der DFL aus Ihrer Sicht bislang gut aufgegangen?
Also die Feedbacks, die wir bekommen von Fans, sind durchweg mehr als positiv, weil es gab große Entzugserscheinungen. Und ich kenne viele, die sagen, ja, Geisterspiele sind zwar nicht gut auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite freue ich mich, zu Hause am Fernsehen sitzen zu können und meinen Lieblingsverein spielen zu sehen. Und mit dem zu zittern und auch zu brüllen und mich zu freuen, wenn uns was gelingt. Das Konzept von der DFL halte ich für sehr gut. Also es ist durchdacht, es wird überwacht bis ins kleinste Detail. Die Disziplin ist da. Und insofern hoffe ich, dass es uns gelingt zu zeigen, man kann verantwortungsvoll solche Ereignisse planen, ohne Gesundheit zu gefährden und mit Rücksicht auf die handelnden Menschen vernünftig damit umzugehen.
Wie sehen Sie, Herr Sauren, die Leistung der Mannschaft aktuell und auch des Trainerteams? Wie gehen die Jungs, wie geht das Trainerteam um Markus Gisdol mit diesen schwierigen Bedingungen um? Keine Fans, aber auch diese ganzen Infektionsschutzmaßnahmen drumherum, damit muss man ja auch erstmal klarkommen.
Also man geht ja sehr professionell mit der ganzen Thematik um und versucht sich dem natürlich zu stellen, hat das ja auch versucht zu trainieren, wie das ist von der Atmosphäre her, ohne Fans, hat daran appelliert, sich vorzustellen, wie man zum Fußball gekommen ist, früher auf dem Bolzplatz, wo man ja auch ohne Fans einfach aus Liebe zum Spiel gekickt hat. Und von daher hat man da die Möglichkeiten versucht auszuschöpfen, um das so gut wie es irgendwie geht zu kompensieren. Aber in der Praxis ist allen klar, dass es schon veränderte Bedingungen sind. Das zeigen ja jetzt auch die Spielergebnisse, dass es den Heimvorteil bei Geisterspielen nicht wirklich gibt an der Stelle. Das war was gerade uns an der Stelle stark geholfen hat. Nichtsdestotrotz fand ich die letzten Spiele spielerisch, haben viele Momente gezeigt, wo man durchaus hoffnungsvoll jetzt auf die nächsten beiden Partien auch blicken kann, die mit Sicherheit auch wegweisend werden, ob wir dann an der Stelle frühzeitig dann den Klassenerhalt schaffen. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch.
Zum Abschluss, welche Themen drängen sich bei Ihnen jetzt aktuell noch auf, wo Sie sagen, da müssen wir möglichst zügig wieder ran, das müssen wir angehen? Was steht ganz oben auf der Agenda im Moment?
Viele Themen, an denen wir parallel arbeiten. Im Nachwuchsbereich gibt es das ein oder andere Thema, wo wir uns noch verbessern können, wo wir gemeinsam im Dialog sind. Weil es halt so eine hohe Bedeutung auch für die Zukunft hat, haben wir da ein spezielles Augenmerk drauf. Natürlich auch die Frauenmannschaft, wo wir hoffen, dass sie noch den Klassenerhalt schaffen. Und insofern gibt es neben dem Alltagsgeschäft, was jetzt sehr stark Corona dominiert ist, eine Menge an langfristig wichtigen Projekten, die wir weiterhin parallel verfolgen.
Die Themen sind die gleichen geblieben aus unserer Sicht. Wir sind angetreten unter der Überschrift "Gemeinsam gewinnen alle". Das bleibt weiter richtig und darum bemühen wir uns weiter. In Zeiten von Corona ein bisschen schwieriger in den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber wie wir gelernt haben, nicht unmöglich. Wir hoffen, dass die Fans unseren Weg mit uns gehen, auch und besonders in den schwierigen Zeiten, und sind in der Beziehung auch sehr zuversichtlich.
Dann danke ich fürs Gespräch.
Gerne.
Nahezu jede Branche spürt die Auswirkungen der Corona-Krise. Manche mehr, manche weniger. Die Kulturbranche zum Beispiel, Theater, Musicals und Co. hat es besonders schwer. Deswegen haben sich die beiden Künstler Laura und Mike zu einem speziellen Fußmarsch entschlossen. 750 Kilometer wollen sie von Köln nach Berlin laufen. 3 Wochen haben sie dafür eingeplant. Was sie durch die Aktion erreichen wollen, unser Reporter Stefan Hase hat die beiden vorab getroffen.
Wir laufen nach Berlin. Wir hoffen, dass wir in Berlin natürlich noch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben über die Strecke einfach, dass sich das Ganze mit jedem Theater quasi noch mehr aufbaut, damit sich diese Aktion lohnt und damit wir 750 Kilometer wirklich für die Theaterwelt gelaufen sind und den Menschen am Ende bewusst ist, wie wichtig Kultur für unseren Alltag ist.
Denn für sie ist Kultur systemrelevant und dass auch die Kultur jetzt in Corona-Zeiten enorm leidet, haben Laura und Mike bereits am eigenen Leib erfahren.
Wir haben wirklich ein Jahr lang hin auf diese Premiere von Harry Potter und das verwunschene Kind hingearbeitet und dann kurz vorher wird es abgesagt. Das war so ein richtig krasser Schockmoment und dann fing es direkt auch mit der Kurzarbeit an. Du sitzt zu Hause und weißt auch einfach nicht wohin mit dir.
Und genau da ist den beiden die Idee für den Trip nach Berlin gekommen. Mit Kamera und Smartphone bewaffnet wollen sie in den nächsten 3 Wochen jetzt auch denjenigen auf Facebook, Instagram und Co. ein Gesicht geben, die man sonst nicht auf der Bühne sieht.
Was macht der Bühnentechniker? Was macht die Maskenbildnerin? Die sind abhängig von der Bühne und hier ist einfach wichtig zu zeigen, was alles an dieser Branche hängt.
Und mit diesem Ziel im Gepäck haben sich Laura und Mike jetzt Richtung Hauptstadt aufgemacht, in 37 Kilometer Etappen von einer Theaterbühne zur nächsten. Mit der Hoffnung, dass sie hier und da eine Nacht Unterschlupf bekommen und
dass wirklich danach mehr Aufmerksamkeit auf dieser Branche liegt, dass die Leute verstehen, Kultur ist systemrelevant, Kultur ist wichtig und dass es der Branche danach noch zumindest genauso gut geht wie vorher.
Und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächsten Freitagabend mit einer neuen Podcast-Folge wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
Das Kölner Corona-Update.